Wir sind im 1. Timotheus im Kapitel 4 heute Morgen. Letzte Woche haben wir uns auf Vers 7 konzentriert, wo es heißt, übe oder trainiere dich zur Gottseligkeit, dass du Gott ähnlich wirst in deiner Seele auf gut Deutsch. Übe, trainiere dich zur Gottseligkeit. Letztes Mal haben wir über geistliches Training gesprochen, wie wir geistlich stark werden können. Und wir haben gesagt, 5 Dinge, wie wir uns geistig trainieren können. Was waren diese 5 Dinge? Lass uns wiederholen. Was war das Erste? Genau, das Wort Gottes, dass wir uns damit nähern und lesen. Was war das Zweite? Gebet. Gemeinschaft mit ihm. Das Dritte? Dienen. Dass wir das ausleben. Ja. Das Vierte? Geben. Und das Letzte? Gemeinschaft miteinander. Das ist, wie wir unseren Glauben stärken können, wie wir geistlich trainieren können und stark werden können. Heute nehmen wir den Text auf im Vers 12. Da heißt es, niemand verachte deine Jugend. Das ist, was der Paulus seinen jungen Mitarbeiter Timotheus sagt. Niemand verachte deine Jugend. Und wenn wir hier von Jugend sprechen, der Timotheus war irgendwo in seinen 20ern oder 30ern. Fühl mich gut, wenn ich das lese. Aber er war ein junger Mann damals für seine Leiterschaftsposition, die er hatte. Normalerweise waren es wirklich die Ältesten, die älteren Männer. Und es war gut möglich, dass hier ältere Leute auf den Timotheus herabgesehen haben und gedacht haben, ja, was will der junge Typ uns sagen? Aber Gott schaut nicht auf das Alter, Gott sieht vor allem auf das Herz. Und das Wichtigste ist, dass Gott uns gebrauchen kann, schlicht und einfach, dass wir verfügbar sind. Das ist das Wichtigste. Dass wir uns gebrauchen lassen von ihm. Und oft ist es so, dass was den Jungen an Erfahrung oder an Weisheit fehlt, das fehlt den Älteren oft an Verfügbarkeit. Ich höre ja ständig Bibelstunden und ich habe die Woche mal eine gehört und da hat der Prediger drüber gesprochen, dass so das Alter um 40 ein kritisches Alter ist, wo die Karriere etabliert ist, wo viele die Familie gegründet haben, vielleicht erstmal in ihrem Leben ein bisschen Wohlstand haben und dass das so ein Alter ist, wo vielen passiert, dass sie geistlich auskühlen und geistlich bequem werden, irgendwie zu beschäftigt sind für geistliche Dinge, für die Dinge, wo wir gerade drüber gesprochen haben, diese 5 Dinge, wo viele Menschen geistig einschlafen. Und das hat mich irgendwie so aufgerüttelt. Ich meine, ich komme schon langsam in dieses Alter und ich habe mir gedacht, Mann, ich will nicht, dass das mir passiert. Dass ich irgendwie einschlafe und gleichgültig wäre fürs Reich Gottes und für Gott und das, was er für uns hat. Weiterer Knackpunkt, glaube ich, ist die Rente. Wo dann viele denken, oh, jetzt ist die Zeit, mich auszuruhen, die Füße hochzulegen und ich habe das verdient, ich habe mein Leben lang hart gearbeitet und jetzt ist die Zeit für mich. Und es ist dieser Mangel an Verfügbarkeit für Gott, dass er mich gebrauchen kann. Und ich glaube, so beruft Gott oft junge Menschen schlicht und einfach, weil die verfügbar sind. In der 2. Chronik, Kapitel 16, haben wir gelesen, dass die Augen des Herrn die ganze Erde durchlaufen, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist. Gott schaut auf uns und sucht nach Menschen, deren Herz auf ihn ausgerichtet ist, die verfügbar sind für ihn. Ich denke an Jesaja, wo der Herr sagt, wen sollen wir senden? Und dann sagt er, Junge, Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich. Das ist die Einstellung, die wir brauchen. Niemand verachtet deine Jugend. Gott gebraucht junge Menschen. Spurgeon, einer der berühmtesten, bekanntesten Prediger überhaupt. Er hat ganz jung zu predigen begonnen. Mit 18 Jahren war er schon Pastor. Mit 22 Jahren war er der berühmteste Prediger in der Welt seiner Zeit. D.L. Moody, einer der bekanntesten Evangelisten, der je gelebt hat, war 19, als er mit seinem Dienst begonnen hat. Und wisst ihr, wie er begonnen hat? Mit Kindern. Hat Kinderstunden abgehalten. Aber wisst ihr was? Er wurde abgelehnt von seiner ersten Gemeinde, wo er Mitglied werden wollte. Die haben ihn abgelehnt, weil er nicht alle Fragen beantworten konnte, die ihm die Ältesten dort gestellt haben. Und einer von denen hat zu ihm gesagt, junger Mann, du kannst dem Herrn besser dienen, wenn du schweigst. G. Campbell Morgan, einer der größten Bibellehrer aller Zeiten, einer, den ich sehr schätze, der hat seine erste Predigt gehalten, als er 13 Jahre alt war. Und er hat dann den Ruf gefühlt, Gott im Gemeindedienst zu dienen, als Pastor, als Prediger. Aber er hatte keine Ausbildung dazu eigentlich. Und in seinen frühen 20ern wollte er sich dann der Heilsarmee anschließen als Prediger und die haben ihn abgelehnt. Und dann hat er sich bei den Methodisten beworben und die haben ihn auch abgelehnt. Und als das passiert ist, hat er nach Hause ein Telegramm geschickt an seinen Vater mit den Worten abgelehnt. Und sein Vater hat zurück telegrafiert, hat geschrieben, abgelehnt bei den Menschen, angenommen im Himmel. Und er wurde mächtig gebraucht von Gott. Wir sehen in der Bibel junge Menschen, die Gott gebraucht. Daniel, der als junger Mann nach Babylonien verschleppt wurde und dort zum Minister wurde, zu einer der Obersten im Reich. Ich denke an David. Er war ein Teenager, ein Teenager, als er aufs Schlachtfeld ging, wo die Philister gegen Israel gekämpft haben. Wir hatten so eine Tradition bei uns in der Jugendgruppe, wenn immer einer 20 wurde, 20. Geburtstag, haben wir so Eistee tief gekühlt und der durfte dann das letzte Mal am Tee nagen. Deswegen, also er war ein Teenager, der David genauso wie der Daniel, wo er hier auf das Schlachtfeld kam und sein Bruder, sein älterer Bruder hat zu ihm gesagt, was willst du denn hier? Das war bevor er dann den Goliath erschlagen hat. Also die Jugend wird nicht immer geschätzt. Ich denke an König Josia. Der hat eine Erweckung in Juda geleitet und er war gerade 8 Jahre alt, als er auf den Thron gekommen ist. Oder Maria, die Mutter Jesu, die war ein Teenager, als der Engel zu ihr kam. Jeremia war um die 20. Und in Jeremia 1 heißt es, das Wort des Herrn geschah zu mir so, ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten für die Nationen, habe ich dich eingesetzt. Und dann antwortet Jeremia, da sage ich, ach Herr, Herr, siehe, ich verstehe nicht zu reden, denn ich bin zu jung. Und der Herr sprach zu mir, sag nicht, ich bin zu jung. Denn zu allen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und alles, was ich dir gebiete, sollst du reden. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten, spricht der Herr. Ohne Zweifel, Gott gebraucht junge Menschen. Und ich möchte gerade euch Jugend hier ermutigen heute Morgen. Gott will euch gebrauchen. Und es ist so ein Segen, dass ihr schon so früh das erkennen könnt, worum es geht im Leben. Dass ihr Gott schon so früh kennen könnt. Weil ihr könnt noch vorausschauen. Und ihr könnt euch überlegen, was will ich machen mit meinem Leben? Na, wir Älteren, wir schauen oft zurück und uns tut's leid. All diese verschwendeten Jahre, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Mir tut es leid, die 19 Jahre, die ich ohne ihn gelebt habe, bis ich ihn erkannt habe. Aber ihr Jungen, ihr habt den Vorteil, ihr könnt noch nach vorschauen auf euer ganzes Leben. Wofür willst du leben? Für Materialismus, für das ganze Zeug hier, für Selbstverwirklichung? Willst du dein Leben verschwenden, egoistisch für dich selbst, oder willst du dich Gott zur Verfügung stellen? Werkzeug sein für ihn. Radikal für Jesus leben und für das, was wirklich zählt. Ist so verrückt, da ist dieser ewige, herrliche, heilige Gott. Er ist der Einzige, der ewig seiend ist, der immer war und immer sein wird, der nicht geschaffen ist. Und er hat all dieses andere Zeug, was hier auf dieser Welt ist. Er hat uns geschaffen, er hat die Welt geschaffen, aber alles andere ist geschaffen, ist endlich. Er ist der einzige Unendliche. Und trotzdem sind wir so oft eingenommen von gerade dem Zeug. Wir schauen unser Zeug an und sagen, oh, das ist das Echte, das ist das Wirkliche. So eingenommen von unserem Zeug, von dem Zeug hier und dem hier, unserer physischen Existenz und unseren technischen Spielereien. So verrückt. Ist wie Hunde. Ich denke mir das manchmal, wenn ich mit dem Ritchie spazieren gehe, mit dem Assad, mit seinem Hund. Der lebt so begrenzt. Rennt rum, Nase hier am Boden, schnüffelt nach Hundepisse. Das ist sein Leben. Und der kriegt nichts mit von dem wunderschönen Sonnenuntergang. Vielleicht von dem Sternenhimmel. Ist wahrscheinlicher, wenn wir spazieren gehen. Da ist so viel mehr da draußen. Und der Hund denkt, fressen, Hundepisse, vielleicht ein Weibchen. Und so viele Menschen leben so. So eingenommen von dem Hier und Jetzt, von der materiellen Existenz. Und das gehört auch dazu zum Leben, das ist nicht schlecht. Aber es gibt so viel mehr. Ich glaube, wir haben aufgehört zu staunen, ergriffen zu sein von der Gegenwart Gottes. Muss man machen, dich draußen hinzustellen und einfach zu staunen. Ich bin am Leben. Ich darf Gott kennen. Staunen über die geistliche Realität. Er hat alles so wunderbar gemacht, so einen Plan, und wirklich diese Schöpfung ist ein Hinweis auf ihn. Ein Fingerzeig Gottes. Wie genial, wie schön, wie wunderbar er ist. Und hier sind wir Menschen, wir Geschöpfe, und wir dürfen Gemeinschaft genießen mit dem ewigen, herrlichen, wunderbaren Gott. Wir müssen wieder anfangen zu staunen. Ehrfurcht zu haben vor ihm. Sicht zu haben für das, was wirklich zählt im Leben. Und es ist so toll für euch Junge, dass ihr das hoffentlich als Junge begreifen könnt. Und euer ganzes Leben richtig leben könnt und wirklich für das, was zählt. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, du bist nie zu jung, um von Gott gebraucht zu werden. Ich möchte euch ermutigen heute Morgen. Und ich möchte euch herausfordern. Macht nicht den Fehler, den so viele Menschen machen. Lebt für das, was wirklich zählt. Für ewige Dinge. Habt eine Sicht für das Geistliche, für die geistliche Welt um uns, für Gott, für Gottes Reich. Habt eine Leidenschaft dafür. Trefft die Entscheidung dafür. Du bist nicht so jung. Gott will dich gebrauchen. Du bist noch nicht zu alt, dass Gott dich gebrauchen kann. Ich kenne ein Ehepaar, die gehen auf die 80 zu und die sind noch als Missionare unterwegs. Und Gott gebraucht die auf machtvolle Art und Weise. Und das sind wohlhabende Amis. Die könnten die Füße hochlegen und in Kalifornien in der Sonne liegen. Aber die brennen für Gott und Gott gebraucht sie. Haben geholfen, eine neue Gemeinde zu gründen in Finnland. Waren in Russland, haben da vor tausenden Studenten gesprochen und von Gott und dem Evangelium erzählt. Ich denke an den Chuck Smith, den Gründer von Calvary Chapel, wenn man so sagen wollen, der ist auch um die 80, über 80 glaube ich schon. Und er predigt noch jeden Sonntagmorgen und bei vielen anderen Gelegenheiten. und ist aktiv für Gott. Ich denke an die Corrie ten Boom, die so lange rumgereist ist, von Jesus erzählt hat, bis sie flach im Bett lag und bettlägerig war, es nicht mehr tun konnte. Und sie war sehr geknickt darüber und die ging beim Pastor Chuck in die Gemeinde übrigens. Und er hat sie besucht und sie hat ihm ihr Herzensanliegen geklagt, hat gesagt, Mann, es sind noch so viele Menschen da draußen, die Jesus nicht kennen und ich muss rausgehen, ich muss ihnen von ihm erzählen. Und Pastor Chuck hat gesagt, ja, du kannst zu ihnen gehen im Gebet. Du kannst ihnen so dienen, du kannst sie so besuchen. Und das war die Leidenschaft die letzten Jahre ihres Lebens. Sie war eine Gebetskämpferin. Sich gebrauchen lassen von Gott. Gott kann dich immer brauchen, wenn du im Bett liegst, dich nicht bewegen kannst. Du kannst beten, du kannst ein Werkzeug sein für ihn. Ich denke an den einen Thomas, der die Fackelträger gegründet hat. Der ist jetzt 93 Jahre alt und hat letztes Jahr erst ein Buch rausgebracht. Ich habe das den Mitarbeitern geschenkt zu Weihnachten. Das ist ein ganz tolles Buch. Aber solche Leute inspirieren mich. So will ich mal meinen Lebensabend verbringen, aktiv für Gott. So wie der Paulus, der nicht irgendwie über die Ziellinie gekrochen ist, sondern den Lauf seines Lebens stark vollendet hat. So möchte ich mal sein. Paulus hat gesagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt und fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Und nicht allein mir, sondern allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Niemand verachte deine Jugend oder dein Alter. Gott kann dich gebrauchen und Gott will dich gebrauchen. Nun, wie kann man Leute dazu bringen, deine Jugend nicht zu verachten? Wie macht man das? Was kann man tun als junger, als unerfahrener Mensch? Ich meine, rumzugehen und zu sagen, verachte nicht meine Jugend, verachte nicht meine Jugend, das ist wahrscheinlich nett. Aber wie kann man das tun? Und Vers 12 sagt uns, dass niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Sei ein Vorbild, das ist es. So gewinnst du Respekt als junger Pastor, als junger Mensch. Dass die Leute sagen, ja, der ist jung, aber der liebt den Herrn. Und er ist gottesfürchtig. Und er dient Gott ganz im Herzen. Er ist ein Diener. Da ist eine Tiefe, eine Reife an ihm oder an ihr, trotz dem jungen Alter. Das ist, wie wir Respekt verdienen. Und manchmal müssen wir es verdienen als junge Menschen. Sag, sei ein Vorbild. Sei ein Vorbild im Wort. Wie du sprichst. Epheser 4 heißt es, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Also was aus unserem Mund rauskommt, das soll nicht irgendwie unrein, nicht faul sein. Dass wir fluchen. Dass wir irgendwo unter der Gürtellinie reden. Dass wir schlecht über andere reden. Nee, es soll auferbauen, es soll ermutigend sein, es soll rein sein. Sei ein Vorbild im Wort, wie du sprichst. Zweite ist ein Vorbild im Wandel, in deinem Leben, in der Art und Weise, wie du lebst, in deinem Verhalten. Dass Menschen auf dich schauen können und sagen können, ja, so soll man leben, so ist es richtig. Sei integer, sei ehrlich, sei fleißig. Sei rein, sei genügsam, sei zufrieden. Sei hingegeben, begeistert für Jesus und für das Reich Gottes. Jesus ist unser Vorbild. Von ihm heißt es in Johannes 8, er hat gesagt, ich tue alle Zeit, was dem Vater wohlgefällt. Er hat nicht selbstsüchtig für sich gelebt, sondern für das Reich Gottes. Und Jesus als junger Mensch, als er 12 Jahre alt war, war er im Tempel. Seht ihr, er hat sein Leben um Gott und um sein Reich aufgebaut. Und dann, als die Eltern ihn gesucht haben, hat er ihnen gesagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Seht ihr, das war seine Leidenschaft. Und zeig mir einen Teenager, der sagt, ich kann nicht zum Fußballspiel gehen, weil ich muss im Gottesdienst sein. Oder das letzte Mal, was wir die Dinge, die wir durchgesprochen haben, sagen wir einem Menschen, der sagt, ich muss im Wort Gottes sein. Ich muss Gemeinschaft mit ihm, ich muss beten. Ich muss dienen, ich muss geben, ich muss Gemeinschaft suchen mit den Geschwistern. Zeig mir ein Ehepaar, das sagt, wir müssen verheiratet bleiben. Alles andere ist keine Option. Ein Mann, ein Ehemann, der sagt, ich muss meine Frau lieben als dem Herrn. Eine Frau, die sagt, ich muss mich meinem Mann unterordnen als Jesus, als dem Herrn. Ein Vater, der sagt, hier als Familie, liebe Frau, liebe Kinder, wir müssen den Herrn suchen. Gemeinsame Zeiten mit dem Herrn, gemeinsame Andachten ist keine Option für uns. Dass wir in den Gottesdienst gehen zusammen, das ist keine Frage. Das ist, was wir tun als Familie. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Zeig mir einen Christen, der sagt, ich muss ein Licht sein für Jesus heute. Ich muss die gute Nachricht weitererzählen. Die Liebe Christi, die drängt mich. Zeig mir solche Leute, das sind Vorbilder. Die haben Leidenschaft. Mann, ich will so ein Mensch sein. Wie ist mit dir? Ich will so ein Mensch sein. Ich will begeistert sein von Jesus jeden Tag. Und wisst ihr was? Bis zu einem gewissen Grad ist das eine Entscheidung. Dass ich jeden Tag aufstehe und sage, Jesus, ich will begeistert sein für dich heute. Und ich will dein Werkzeug sein heute. Und ich will Licht für dich sein. Ich will mich heute um dich drehen. Lukas 2, Jesus hat gesagt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden ihn nicht. Und dann heißt es weiter, und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Wow, der Sohn Gottes, seinen irdischen Eltern. Und dann heißt es weiter, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen. So findest du Gunst bei Gott und den Menschen, wenn du vorbildlich lebst, wenn du Gott hingegeben bist, wenn du gehorsam bist und treu bist dem, was er für dich hat. Und wie können wir das tun? Wie können wir so leben? Nicht aus eigener Kraft, nicht aus Selbstvertrauen, sondern nur, wenn wir uns Jesus anvertrauen, der in uns lebt. Und er sein Leben durch uns leben will. Jesus will dasselbe Leben, sein Leben, dasselbe Leben, das er in seinem Leib gelebt hat vor 2000 Jahren, will er heute durch dich leben. Durch deinem Leib, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst als sein Werkzeug. Und dann, wenn die Geschwister sehen, dass du so lebst, dass du dein Leben von Gott beherrschen lässt, dann wirst du ihren Respekt gewinnen. Sei ein Vorbild im Wort, in deinem Wandel. Drittes in Liebe. Sei ein Vorbild in Liebe. Und das Wort meint eine aufopfernde Hingabeliebe an Gott und an unseren Nächsten. 1. Korinther 13, vielleicht die bekannteste Stelle der Bibel. Da wird die beschrieben. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittert. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Das ist die Liebe, von der wir hier sprechen. Sein Vorbild in Liebe. Sein Vorbild im Glauben, dass du bekannt bist als ein Mensch, der Gott vertraut. Sein Vorbild in Keuschheit ist der letzte Punkt hier. Keuschheit meint sexuelle Reinheit. Und darum müssen wir kämpfen, oder? Es ist ein Kampf in unserer Zeit. Wir leben in einer Kultur, wo Sex vor der Ehe als normal proklamiert wird. Und wo sogar Ehebruch nicht mehr so verpönt ist, wie es mal war. Wenn man diesen Umfragen Glauben schenken darf, dann begeht angeblich jeder zweite bis vierte verheiratete Deutsche Ehebruch. Oder hat es zumindest schon einmal getan in seinem Leben. Gott ist der Erfinder von Sex. Ein tolles Geschenk an uns, ist eine wunderbare Sache. Aber er, der Erfinder, der weiß, wie es am besten funktioniert und am heilsten funktioniert, er sagt uns auch, was der richtige Rahmen dafür ist. Und er sagt uns, der Rahmen für Sexualität ist die Ehe, wo ein Mann und eine Frau sich aneinander hingeben für ihr ganzes Leben. Außerhalb der Ehe zerstört und beraubt Sex uns, macht uns ärmer. Aber in der Ehe baut es auf und es macht eins und es bereichert. Und wisst ihr was, die Welt kommt drauf, Studien belegen das. Die höchste Zufriedenheit mit ihrem Sexualleben und die stabilsten Ehen haben die Menschen, die gewartet haben bis zur Ehe. Ist logisch, die haben keine Vergleiche mit irgendwelchen anderen Partnern im Hinterkopf, haben keine alten Erfahrungen im Hinterkopf. Ist unheimlich frei, unheimlich heil. Da ist diese Sicherheit, diese Geborgenheit der Hingabe aneinander. Ist wunderbar. Und Gott weiß es. Und deswegen sagt er uns, was er uns sagt. Nicht, weil er uns einschränken will, irgendwie Spaß verderben will. Nee, er hat das Ganze erfunden. Er sagt uns das, weil er uns beschützen will. Weil er will, dass wir die Fülle erfahren. Dass wir völlig heil sind als Menschen. Und so müssen wir um Reinheit kämpfen. Und Reinheit fängt da oben an, ne? In unseren Gedanken. Und ich denke, ich kann zumindest für uns Männer sprechen. Es ist nicht einfach, oder? Pornografie ist fast allgegenwärtig. Du kannst kaum noch zahlen an der Tankstelle, ohne dass du bei so Heften vorbeiläufst. Und Internet, allgegenwärtig. Wenn man Umfragen wieder Glauben schenken kann, haben 90% aller Männer, auch der christlichen Männer, schon mit Pornografie zu tun gehabt, beziehungsweise haben damit zu tun. Und 20-30% der Frauen, schätzt man, mit steigendem Anteil. Und all diese Dinge sind so zerstörerisch. Es zerstört den Respekt vor dem anderen Geschlecht, Geschöpfen, die Gott geschaffen hat, die er liebt, für die Jesus gestorben ist, die er so wertschätzt, macht uns unzufrieden mit unserem Partner oder dem zukünftigen Partner, den Gott uns gibt, versaut unsere Gedanken und macht uns unfähig, Sex wirklich zu genießen. Es zerstört Ehen, zerstört Familien, macht Sex zu was Billigen. Ist traurig. Und wir müssen kämpfen um Reinheit. Und Leute, ich bin der Erste, der zugibt, dass eine Versuchung für mich ist, wenn irgendeine nackte Frau über den Bildschirm flimmert. Wir müssen uns schützen davor. Filter im Internet, der das Zeug erst gar nicht reinlässt. Uns nicht Filme reinziehen im Kino oder im Fernsehen, wo Sexszenen drin sind. Und ja, das schließt die meisten Filme heute aus, leider Gottes. Aber ist okay. Ist wert, darauf zu verzichten. Als Mann, ich kann nur für die Männer reden, aber als Mann, wenn du dir anschaust, wie zwei Menschen miteinander schlafen, das macht was mit dir, oder? Wenn dann nichts passiert bei dir, dann stimmt irgendwas nicht. Muss vielleicht mal einen Arzt besuchen. Wir Männer sind so gebaut. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich meine, manchmal sitzt in einem Film drin, wo es eigentlich überhaupt nicht reinpasst, ja, wo es das überhaupt nicht erwartest und plötzlich flattert irgendeine Nackte da am Bildschirm rum. Und das tut was mit mir. Dann hast du diese Bilder im Kopf, oder? Und dann plötzlich fangst du an, Mädels anders anzusehen. Und ist nicht gut. Lust ist ein Monster. Lust ist ein Monster, wenn du das fütterst, es wird immer größer. Du kannst es halt wirklich sättigen. Es wird immer größer und irgendwann frisst sie auf. Ist wie ein Feuer, wenn du nachlegst, dann wird das Feuer größer. Und heb das Feuer für deinen Ehepartner auf. Lass es in der Ehe brennen. Feuer im richtigen Rahmen, sagen wir in einem offenen Kamin, kann was unheimlich Schönes sein. Und es wärmt und es kann viel Gutes tun. Aber Feuer außerhalb des richtigen Rahmens, sagen wir ein Waldbrand, kann sehr viel Schaden anrichten, kann sehr viel kaputt machen und zerstören. Und so ist es mit Sexualität. Und es fängt da oben an. Wir müssen in Reinheit kämpfen. Hauptkampf ist in unseren Gedanken. Wir müssen aufpassen, was wir da oben reinlassen, was wir uns anschauen. Weil wenn wir da oben sauber sind in unseren Gedanken, dann haben wir den Kampf schon fast gewonnen. Das ist das Schlachtfeld. Ich habe vor 2 Wochen oder so eine E-Mail bekommen von einem Freund in Österreich. Und die haben eine Website für Pornografiesüchtige aufgemacht. Also es gibt Hilfe da draußen. Und es gibt viele Männer und immer mehr Frauen, die darunter leiden. Und in der Gemeinde wird es meist totgeschwiegen, das Problem. Aber es gibt Hilfe. Und wenn du kämpfst mit Lust oder Pornografie, möchte ich dich ermutigen. Und dir sagen, du bist nicht allein. Es gibt viele, die damit kämpfen. Und Jesus liebt dich. Und er kann dich frei machen. Du kannst frei werden mit seiner Hilfe. Bekenn deine Sünde Gott und wandel im Licht, wie es im 1. Johannesbrief heißt. Bekennst deiner Frau oder irgendeinem guten Freund, dem du vertraust, sei da verantwortlich. Und dann gibt es Hilfen, es gibt Programme, Filter fürs Internet, dass das Zeug gar nicht rankommt. Ein Freund hat mir gemailt, es gibt ein Programm, wo du sagen kannst, okay, alle 2 Wochen geht eine E-Mail an die und die Person mit all den Webseiten, die du besucht hast. Einfach praktische Dinge. Jesus hat gesagt, wenn ich was zur Sünde verführt, dann schneide es ab, wirf es weg. Radikal. Und dann, noch wichtiger ist, baue eine enge Beziehung mit Jesus. Füll deine Festplatte da oben mit dem Wort Gottes, mit seiner Wahrheit, mit positiven Dingen. Und sag die für den Herrn. Dann hast du gar keine Zeit, mit Versuchungen rumzuspielen. Das ist vielleicht der beste Schutz, dass wir auf das Richtige ausgerichtet sind. Aber in der Kraft Jesu, in der Kraft Christi, kannst du frei sein und frei werden. Wir müssen keine Sklaven mehr sein als Christen. Wir müssen uns als Christen von nichts beherrschen lassen, außer von Jesus. Und er ist der beste Herr, den wir uns vorstellen können. Also Vorbild im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Lass uns darum kämpfen. Wir leiden durch Vorbild. Sei ein Vorbild der Gläubigen. Pastor, wenn du willst, dass deine Gemeinde begeistert ist von Jesus, dann musst du selber begeistert sein. Wenn du willst, dass deine Gemeinde betet, musst du selber beten. Das ist eine Herausforderung für mich. Jugendleiter, wenn du willst, dass deine Jugendgruppe begeistert ist von Jesus, musst du selber begeistert sein von ihm. Ihr Eltern, wenn ihr wollt, dass eure Kinder ein Herz für geistliche Dinge haben, müsst ihr selbst ein Herz dafür haben. Wie würde unsere Gemeinde aussehen, wenn jeder so geistlich drauf wäre wie du? Wie würden wir dastehen? Wie wäre es, wenn jeder so viel für unsere Missionare beten würde wie du? Wenn jeder so viel geben würde, wie du gibst? Wenn jeder so viel dient, wie du dienst? Wenn jeder in unserer Gemeinde anderen so viel von Jesus erzählt, wie du es tust? Wie würden wir dastehen? Kannst du dasselbe für deine Familie durchspielen? Wie würdet ihr dastehen? Es fängt bei uns an. Es ist so leicht, andere zu ermahnen. Aber ich predige heute Morgen vor allem zu mir selbst. sein Vorbild. Ist wichtig, nicht nur für dich, sondern für uns als Leib Christi. Vers 13, bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Also gemeinsames Bibellesen. Wir sind so beschäftigt, wir haben alle die Bibel. Damals hatten die das nicht, deswegen haben sie es vorgelesen. Viele konnten es gar nicht lesen. Aber wir sind so gesegnet. Wir haben große Bibeln, wir haben kleine Bibeln, wir haben verschiedene Übersetzungen. Es gibt geisterfüllte Bibeln und die Hauskreisbibel und die Frauenbibel und sonst was für Bibel. Wir sind so reich beschenkt, so reich gesegnet. Nutzen wir das. Halte an mit dem Vorlesen, gemeinsames Bibellesen und mit dem Lehren. Das heißt, Auslegen von dem, was in Gottes Wort drinsteht, dass wir es auf unser Leben anwenden, was Gott sagt. Lehren spricht vor allem unseren Verstand an, dass wir die Wahrheit kennen, dass wir wissen, wie wir leben sollen. Und dann ermahnen. Ermahnen spricht mehr unseren Willen an, dass wir das auch umsetzen und ausleben, was wir wissen. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist der Mensch, der sein Lebenshaus auf einen Felsen aufbaut. Und dann, wenn die Stürme und die Wellen des Lebens kommen, dann wird dieses Leben Bestand haben. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie wir geistlich wachsen können. Und ich habe euch jeden so einen Zettel mitgegeben als Bestandsaufnahme. Zettel, der helfen soll, geistliche Disziplinen zu planen. Wer von euch hat sich hingesetzt und den Zettel ausgefüllt, sich da Gedanken gemacht? Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Umfrage machen will. Aber wer hat es getan? Leute, ich ermahne euch, das umzusetzen, worüber wir sprechen im Gottesdienst. Biblisch gesprochen, kennen wir erst etwas, wenn wir es selber erlebt haben, wenn wir es angewandt haben auf unser Leben. Wahrheiten, biblische, geistliche Wahrheiten, die wir nur da oben haben, das bringt uns überhaupt nichts. Wir müssen es ausleben, wir müssen es umsetzen. Also, vorlesen, lehren und ermahnen. Das ist, was wir machen hier, das ist, was ich mache. Jeden Sonntag, jeden Dienstag. Mein Job hier. Vers 14, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist, durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Gott teilt uns Menschen Gaben aus, Gnadengaben. Das heißt, Gaben, Begabungen, die wir nicht verdient haben, sind Geschenke von ihm. Wir finden Beispiele davon, Listen in Römer 12 und 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Gaben wie Weissagung oder Prophetie. Oder die Gabe zu dienen, zu lehren, zu ermahnen, zu geben, vorzustehen oder zu leiden. Gabe der Barmherzigkeit, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Gabe des Glaubens, Gabe von Heilungen und Wunderwirkungen, Unterscheidung der Geister, Sprachengebet oder Sprachengebet auszulegen, Gabe praktisch zu helfen. Wir werden heute nicht hier alle diese Gaben durchgehen. Wenn es interessiert, wir hatten mal eine ganze Serie gemacht über den Heiligen Geist und die Gaben des Heiligen Geistes. Könnt ihr auf CD hinten finden, auf CD-ROM. Oder ihr bestellt euch die CD-ROMs von den entsprechenden Stellen in Römerbrief. 1. Korinther haben wir alle schon durchgenommen. Aber es gibt viele verschiedene Gaben, mit denen Gott seine Gemeinde zurüstet, seine Kinder, so damit wir einander dienen und einander aufbauen können. Und jeder Christ hat mindestens eine dieser Gnadengaben. Und hier der Timotheus hat offensichtlich eine erhalten, die wichtig war für seinen Dienst. Vielleicht war es die Gabe des Lehrens oder die Gabe des Leidens, als die Ältesten seiner Heimatgemeinde in Lystra ihn ausgesandt haben, um mit dem Paulus zu reisen und die Hände aufgelegt haben. Schön, Gott rüstet uns immer zu für das, was er für uns hat. Und es gab da offensichtlich auch ein prophetisches Wort. Durch Weissagung ist es passiert. Vielleicht ein prophetisches Wort, welche Gabe der Herr dem Timotheus geben will. Oder vielleicht auch, was Gott tun will durch Timotheus, wie er ihn gebrauchen will.
Auf jeden Fall ermahnt hier der Herr durch den Paulus, den Timotheus, seine Gabe nicht zu vernachlässigen. Ist auch eine Ermahnung an uns. Gott gibt uns Gaben und wir sind Verwalter von dem, was Gott uns gibt, was er uns anvertraut hat. Das gilt für unsere Ressourcen finanziell, aber auch unsere Gaben. Wir sind Verwalter. Und wir müssen die entwickeln, wir müssen die ausüben, damit wir darin wachsen. Das ist wie mit jemandem, der musikalisch begabt ist. Das ist eine Gabe. Aber er muss auch üben, er muss diese Gabe ausüben, er muss spielen. Dann wird er gut. Dann wird diese Gabe geschärft, wenn wir so sagen wollen. Und effektiv. Oder einer, der grafisch begabt ist, der muss das ausüben, der muss einfach zeichnen. Und dann wird er besser. Und so ist es auch mit unseren geistlichen Gaben. Was sind deine Begabungen? Was hat Gott dir gegeben? Vielleicht sagst du, keine Ahnung. Wie kann ich rausfinden? Ist nicht schwer. Frag dich einfach, was hat Gott in dich reingelegt? Was ist es, was du wirklich gut kannst? Und was du gerne machst? Das ist normalerweise das, was du gut kannst. Wofür kriegst du Komplimente? Was liegt dir am Herzen? Was spricht Gott zu dir, zu deinem Herzen? Und wieder darf ich euch ermahnen, eure Gaben einzubringen und auszuüben und sie nicht zu vernachlässigen. Wir sind der Leib Christi hier. Als Calvary Chapel Grünstadt, wir sind ein Leib. Und ich glaube, dass Gott uns zusammengestellt hat. Und es kein Zufall ist, dass wir so hier zusammen sind. Und er hat uns begabt. Und die Gaben, die er jeden Einzelnen von uns gegeben hat, hat er uns zum Wohl aller gegeben eigentlich, dass wir einander ergänzen. Und ein Leib funktioniert gut, wenn alle Glieder ihre Funktionen ausführen. Ne? Wenn ein Glied streikt, dann wird der ganze Leib ärmer sein oder behindert sein. Na, wenn einer meiner Füße sagt, ich will nicht mehr gehen, wird es mir auf die Fresse hauen. Und da seid ihr nicht froh, dass meine Augen und die Hand und alles so schön zusammenarbeitet. Sonst hättet ihr Männer euch massakriert beim Rasieren heute Morgen. Also ist wichtig, dass wir einbringen, dass wir zusammenarbeiten. Also bringt euch ein mit euren Begabungen. Vers 15, bedenke dies sorgfältig, lebe darin, damit deine Fortschritte allen offenbar seien. Niemand ist perfekt. Aber es gibt keinen Stillstand im christlichen Leben. Wir sind berufen zu wachsen. Und wir leiten durch Vorbild. Und ja, die Leute erwarten nicht, dass wir perfekt sind, weil das ist keiner. Aber ich glaube, die Leute erwarten und mit Recht, dass wir wachsen. Ich denke, solange die Geschwister sehen können, dass du wachst, wenn sie Wachstum sehen in deinem Leben, sind sie auch geduldig mit dir. Ich bin erstaunt manchmal, wie geduldig Menschen mit uns jungen Predigern sind. Ich kann mir keine Kassetten anhören, als ich begonnen habe zu predigen vor, weiß nicht, 10, 15 Jahren. War furchtbar. Es war Gnade, dass die Leute das ausgehalten haben. Es ist Gnade, dass ihr noch hier sitzt. Aber ich denke, solange da Wachstum ist und die Leute sagen, oh ja, es wird ja besser, dann sind die Leute geduldig. Schlecht ist, wenn kein Wachstum mehr da ist in unserem Leben, dann, naja, können wir auch keinen Respekt erwarten. Sind wir keine Vorbilder mehr. Vers 16, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Also wieder, hab Acht auf dich selbst, auf dein Leben und auf das, was du lehrst. Das ist wichtig. Wahrheit. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Und nicht, dass die Menschen durch den Timotheus gerettet wurden. Nee, er hat die Wahrheit gepredigt und hat sie zu Jesus geführt und dann haben sie sich retten lassen von Jesus, das ist hier gemeint. Aber hab Acht auf dich, auf dein Leben, auf deine Lehre. Vorleben ist ganz wichtig, Worte sind Zwerge, Beispiele sind Riesen. Nun, in Kapitel 5 haben wir sehr praktische Unterweisungen. Und ich möchte die ersten zwei Verse gerne noch mitnehmen heute Morgen ganz kurz, weil es irgendwie dazu passt. Teil der pastoralen Aufgaben ist ermahnen, haben wir gesehen. Und jetzt sagt er dem Timotheus noch kurz, wie er das tun soll oder tun kann. Und er sagt zuerst einen älteren Mann, fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater. Jemand hat mal gesagt, die junge Generation hat wirklich Respekt vor dem Alter. Zumindest beim Wein, beim Whisky und bei antiken Möbeln. Traurige Wahrheit ist, dass Respekt vorm Alter heutzutage eher Mangelware ist bei den jungen Leuten. Und das ist auch was, was nicht gut ist. Ich bin manchmal geschockt, wie die Kinder mit ihren Eltern reden. Ich denke, es ist nur ein weiteres Zeichen, dass es bergab geht mit unserer Gesellschaft. In der Bibel ist es anders. Ich glaube, in den Sprüchen irgendwo heißt es, vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines Kreises ehren. Also Menschen, die älter sind als du, die verdienen deinen Respekt und dass du sie ehrst, dass du ihnen mit Respekt begegnest, dass du sie wertschätzt. Die haben die Lebenserfahrung und die Weisheit, die wir jungen Leute brauchen. Und die haben uns den Weg bereitet. Also begegne ihnen mit Respekt. Kids, helft älteren Leuten. Wenn du im Zug sitzt und es ist kein Sitz mehr frei und irgendein älterer Mensch kommt daher, steh auf. Hab Respekt, ehre sie. Also ein Elternmann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater mit Respekt. Jüngere als Brüder. Also nicht überheblich, die in deinem Alter sind, nicht überheblich, oh, ich bin besser als du, weil ich bin der Leiter, ich bin der Pastor. Nee, wir sind alle Brüder. Vers 2 sagt uns noch schnell, wie wir mit Frauen umgehen sollen als Männer. Jetzt, ihr Frauen könnt euch das umgekehrt denken. Vers 2, ältere Frauen als Mütter. Also wieder mit Wertschätzung und mit Respekt. Im Alten Testament wurden Kinder, die ihre Eltern nicht respektiert haben, gesteinigt. Ich weiß nicht, wie viele noch am Leben wären. Von uns heute. Aber deine Mutter, dein Vater verdienen Respekt. Und wenn es nur deswegen ist, dass sie dir dein Leben gegeben haben. Mann, die haben deine Windeln gewechselt. Die haben schlaflose Nächte gehabt, weil du rumgebrüllt hast als Baby. Allein deswegen verdienen sie unseren Respekt. Und an jüngere Frauen als Schwestern, also, dass du Spinnen in die Apfelsaftschorle reintust von ihnen und so. Nee, darum geht's nicht. Aber Jüngere sollst du als Schwestern behandeln in aller Keuschheit. Das ist der Punkt hier. Wieder Keuschheit. Sexuelle Reinheit. Jungs, außer deiner Ehefrau ist jede Frau im Reich Gottes deine Schwester. Und du solltest sie in Gedanken und in deinem Verhalten auch so sehen und behandeln. Mit einer Frau, mit der du nicht verheiratet bist, solltest du nichts tun, was du nicht auch mit deiner Schwester tun würdest. Also sie nicht irgendwie an den falschen Stellen anfassen, irgendwie auf eine sexuelle Art und Weise anfassen oder ich würde sagen, nicht mal unangemessen anquatschen oder anmachen oder rumflirten. Sie in Gedanken ausziehen. Ich meine, da fängt das Ganze an. Also jüngere Frauen behandle als deine Schwester. Dasselbe gilt natürlich für Frauen. Behandelt alle Männer, mit denen ihr nicht verheiratet seid, als Brüder. Das sind sehr praktische Ratschläge hier. Also lasst uns danach trachten, gute Vorbilder zu sein, einander zu beschützen, einander zu tragen, einander zu ermutigen mit unserem Leben. Niemand verachte deine Jugend oder dein Alter oder dein Mittelalter, wo immer du bist, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du so praktisch in unser Leben sprichst. Das ist nicht irgendwie abgefahren über den Wolken, bla bla bla, übergeistlich. Das ist beiden Füßen fest auf der Erde. Das ist praktisch. Praktische Lebensweisheit, praktische Verhaltensanweisungen, die du uns gibst. Und Vater, ich bitte dich, füll uns mit deinem Geist, schenk uns die Gnade, dass wir das auch so ausleben können, wie du es uns sagst in deinem Wort. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.